Meister Takuan schrieb ein klassisches Gedicht in 8 Schriftzeichen. Nicht zweimal dieser Tag, Zoll, Zeit, Fuß, Juwel. Nicht zweimal dieser Tag, Zoll, Zeit, Fuß, Juwel. Wenn ihr das nicht versteht, ist das verständlich. Aber dann bekommt ihr ein Verständnis auch dafür, wie das mit den ganzen klassischen chinesischen Zen-Schriften ist. In Wirklichkeit hat man nur diese Wörter, diese Schriftzeichen für Wörter. Und zusammen ergeben die nicht einen bestimmten Sinn, sondern eher eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von verschiedenen Bedeutungen. Nicht zweimal dieser Tag ist noch einfach zu verstehen. Dieser Tag kommt nicht wieder. Es gibt diesen Tag genau einmal. Zoll, Zeit, Fuß, Juwel. Zoll, Zeit heißt, das stammt aus einer Zeit, dass man Zeit mit Räucherstäbchen gemessen hat. Das ist ein Zoll Zeit, 2,5 Zentimeter. Dürft ihr? Ihr dürft euch bequem hinsetzen. Entschuldigung. Ihr könnt aber auch noch ein Zoll Zeit so bleiben. Gut, also ein Zoll Zeit sind 10 Minuten. Zoll Zeit, Fuß, Juwel. Jeder Zoll Zeit ist ein Juwel, was einen Fuß groß ist. Ja? Ein riesiges Juwel, ein unschätzbares Juwel. Jeder Augenblick, jede Zeit, die ich verbringe, ist ein unschätzbares Juwel. Takuan hat das nicht einfach nur so geschrieben, sondern man hat ihn darum gebeten, ihm einen Rat zu geben. Es war ein Würdenträger, der ein hohes Amt innehatte und den ganzen Tag damit beschäftigt war, dass irgendwelche Leute zu ihm kamen, um eigentlich nur ihren Respekt auszudrücken. Und er musste dann immer repräsentieren. Schön, dass Sie kommen, danke. Und hat es wahrscheinlich gehasst. Am Anfang ist sowas vielleicht interessant, wenn man das jahrelang machen muss. Und die ganze Zeit denkt, ich könnte jetzt irgendwas Wichtigeres machen. Oder ich kann es nicht mehr hören. Dann wird es schrecklich. Das ist wie ein Ohrwurm oder sowas. Eine Melodie, die immer wieder läuft. Jeden Tag das Gleiche. Man kann es einfach immer nicht mehr hören. Und möchte dann einfach weg sein. Für diesen Menschen hat Takuan dieses Gedicht geschrieben. Dieser Tag kommt nicht wieder. Diesen Tag gibt es nicht zweimal. Jede Zeitspanne, jede kurze Zeitspanne ist so wertvoll wie ein Juwel. Die meisten Leute, wenn sie anfangen zu meditieren, suchen eigentlich eine Methode, um unangenehmen Geistesinhalten oder Erlebnissen auszuweichen. Das heißt, man kommt zum Meditieren und erhofft sich, dass der Geist ruhig wird, schön wird, friedlich wird, dass die Sachen, die ich nicht akzeptabel finde an mir, zumindest zeitweise stillgestellt werden. Und die Theorie ist dann, wenn ich das am Anfang mal gelernt habe, dann kann ich das immer weiter ausweiten und irgendwann sind diese negativen Sachen vollständig weg. Das heißt, wenn man schlecht drauf ist oder Ärger im Job hat oder in irgendwelchen Konflikten da ist, damit nicht klarkommt, dann kann man nach Feierabend eine Lotus- oder eine Rosenmeditation machen. Man konzentriert sich auf diese Rose, die wunderschön blüht, den Lotus. Und dann sind die ganzen nervigen Sachen weg. Die werden einfach wegmeditiert. Zack. Alles schön. Und statt dieses Erlebens dieser ärgerlichen Gefühle, dieser unangenehmen Situation, ist da einfach nur noch diese strahlend wunderschöne Blüte in meinem Geist. Eigentlich ist mein Geist ja diese wunderschöne Blüte. Und ich versuche also dahin zu kommen, meinen Geist in eine wunderschöne, strahlende Blüte zu verwandeln. Und der Weg dahin ist eben, dass ich alles das, was davon abweicht, loswerden muss. Um das loszuwerden, fange ich erstmal an zu lernen, mich zu konzentrieren. Ich stelle erstmal fest, wenn ich anfange zu sitzen, dass mein Geist gar nicht ruhiger wird, überhaupt nicht, sondern das, was mich den ganzen Tag über kontrolliert, ist mir normalerweise nicht bewusst. Wenn irgendein Impuls kommt, reagiere ich normalerweise fast ungedämpft darauf, 1:1, wie so eine Flipperkugel. Und deswegen spüre ich das gar nicht. Ich habe Durst, ich will mir was zu trinken, sofort. Und dadurch wird mir mein Durst nicht bewusst. Wenn ich mich hinsetze für eine Zeit lang, und zum Beispiel Durst habe, aber jetzt gerade nicht aufstehen kann, um etwas zu trinken, wird mir mein Durst erstmals bewusst. Und zwar eine Intensität, wie sie mir in meinem Alltag nie klar werden würde. Und das nächste, was sich daran hängt, ist, dass ich erstmals erkenne, dass es da ein Problem gibt. Ich habe Durst. Beziehungsweise, ich komme mit diesem Durst nicht klar. Das ist ja echt doof, wenn ich nichts zu trinken kriege. Ich müsste etwas zu trinken kriegen. Das heißt, ich mache aus meinem Erleben jetzt ein Objekt meiner Analyse und überlege, wie ich damit umgehen kann. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob ich mir das nicht abgewöhnen könnte. Ich stelle einfach fest, wie abhängig mein Geist ist, dass er eben reagiert wie eine Flipperkugel, wenn sie irgendwo gegenschlägt und dass das vollkommen unfrei ist, dass ich da irgendwie raus will. Und der Weg, um da rauszukommen, ist glauben die meisten, ich muss den Flipper ausmachen. Muss dafür sorgen, dass überhaupt keine Kugeln mehr unterwegs sind. Und in der Tat kann man das ja lernen, ein bisschen. ein bisschen. Ich kann, indem ich mich konzentriere, ja einfach zunutze machen, dass mein Geist nicht zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Egal, was über Multitasking oder sowas erzählt wird, in Wirklichkeit geht das nicht. Ich kann nicht zwei Sachen konzentriert gleichzeitig machen. Also reicht es mir, irgendetwas vorzunehmen, was mich vollständig fordert. Und dann sind die Flipperkugeln erstmal weg. Dafür machen wir Atemzählen oder andere Übungen. Atemzählen zum Beispiel kann zu einfach werden. Irgendwann kann man das mechanisch, dann funktioniert Multitasking nämlich sehr wohl wieder. Wenn die eine Hälfte meines Geistes einfach nur auswendig etwas runterrezitiert, das geht. Und der Rest meines Geistes sich damit beschäftigt, was es eigentlich Essen gibt, ob das jetzt gerade gut ist. Wie lange das Session noch geht. Ob das die richtige Übung ist, was irgendjemand gesagt hat. Was ich nachher beim Samu mache und so weiter und so fort. Das geht dann. Deswegen, wenn Atemzählen zu leicht wird, könnt ihr es schwieriger machen. Das ist wirklich ganz einfach. Ihr könnt zum Beispiel entweder anfangen, abwechselnd die geraden und die ungeraden Zahlen zu zählen. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 2, 4 und so weiter. Wenn ihr das nicht gewohnt seid, ist euer Geist einfach damit beschäftigt, wie das geht. Oder ihr könnt abwechselnd rauf und runter zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 und so weiter. Alles nicht kompliziert, aber das sind alles Sachen, mit denen ihr aus dieser Multitasking-Mechanik ausbrechen könnt, aus dieser Automatik, wenn ihr wollt. Dafür kann man es benutzen. Oder ihr könnt euch vorstellen, dass ihr, wenn ihr Atem zählt, die Zahlen visualisiert, möglichst deutlich. Ihr könnt euch so ein Digital-Display vorstellen. 7-Segment-Display heißt das. Das aus 7 Strichen besteht. Und könnt versuchen, die Zahlen, bei denen ihr gerade seid, zu visualisieren. Rot leuchtend oder sonst was. Egal, was ihr macht, entscheidend ist, ihr müsst euch dahin bringen, dass ihr euch wirklich darauf konzentrieren müsst. In ganz vielen Zen-Übungen macht man Sachen entweder ganz langsam. Wenn man Sachen ganz langsam machen muss, muss man sich sehr konzentrieren. Wenn man mittelschnell hingeht, ist das nicht schwer. Wenn man ganz, ganz, ganz langsam geht, wie wir es bei den Fotos machen, muss man aufpassen, dass man nicht auf die Fresse fällt. Und wenn man Sachen ganz schnell macht, wie es zum Beispiel im Kloster in Japan gemacht wurde, alles in einer rasenden Geschwindigkeit, dann hast du wirklich keine Zeit, für dir irgendetwas nachzudenken. Als wir da im Hokuji waren, ich meine 3 Wochen, da war eine der großen Herausforderungen immer, aus der Sendo in den Essraum reinzukommen. Dann ist es eine ganz lange Treppe, die da entlang ging. Und das Ganze war dafür ausgelegt, dass ungefähr 15 bis 20 Mönche in dieser Übung Zeit waren. Und vorne und hinten war ein Lichtschalter. Das heißt, der erste Mönch machte das Licht an und der letzte machte das Licht aus. Wenn das 20 Leute sind, ist das okay. Wenn dann nur 4 Leute gehen, gehst du einen großen Teil dieser Zeit in Dunkelheit. Musst auch noch rausfinden, wo dieser Lichtschalter ist und in einem Affenzahn da durchrennen. Du hast wirklich keine Zeit, über irgendetwas nachzudenken. Dein Geist ist automatisch leer. Wenn du die dort Ansässigen, keine Ahnung, die Ichis waren ja da 50 Jahre, oder nicht dort, aber der 50 Jahre als Mönch verbracht hat, so gelebt hat, dann geht das auch irgendwann wieder automatisch. Dann ist das für den auch wieder keine Herausforderung. Aber Also Sachen ganz schnell machen oder ganz langsam machen, sind Wege, mit denen ich meinen Geist etwas unter Kontrolle kriegen kann. Das sind also Wege, wie ich mit meinem Geist umgehe und wie ich feststelle, wie ich ihn leer machen kann. Dass ich diese unangenehmen Sachen, die da drin sind, loswerde. Die kontrollieren mich dann nicht mehr so. Und ich fühle mich etwas freier. Der Eintritt in Meditation ist zumindest die temporäre Abwesenheit von Gier und Hass, also dass ich nicht vollständig davon umhergetrieben werde, was ich jetzt gerade haben will und was ich gerade nicht ertragen kann. Und das kann ich mit diesen Übungen erreichen. Irgendwann führt das dazu, dass ich glaube, dass der Weg darin besteht, mich unbewusst zu machen. Denn in Wirklichkeit ist diese Form, mich auf ganz bestimmte Sachen zu konzentrieren, ein Weg, mir mein Bewusstsein meiner selbst wegzunehmen. Und das kann auch sehr angenehm sein, wenn ich mich selbst nicht erleben möchte. Je besser so jemand das kann, also wirklich so eine Übung machen, die ihm das Bewusstsein seiner selbst nimmt und dadurch temporär leidfrei sein lässt, desto mehr entwickelt er eine Verhaftung an eine formale Übung. Das gibt es nicht nur im Zen. Zen ist vielleicht auch nicht der einfachste Weg dahin. Etwas, wo ich es zumindest gehört habe, sind Mantra-Meditationen, transzendentale Meditationen, wo dich nur auf dein Mantra konzentrierst und dich wegschließt aus deiner normalen Wirklichkeit, aus deinem normalen Erleben. Je vollständiger, desto besser. Und temporär leidfreie Zustände erlebst. Die Schattenseite ist, dass wer so übt, eine immer größere Diskrepanz erlebt zwischen seiner formalen Übung und seinem ruhigen Geist in der Übung und der nervigen, langweiligen Alltagswelt. Vielleicht war der Mensch, für den Thakuan dieses Gedicht geschrieben hat, auch so jemand. Also jemand, der sehr engagiert vielleicht Zazen geübt hat. Und dann, wenn er aus seiner Leerheit rauskam, wieder diese ganzen Würdenträger hatte, die ihn begrüßt haben und umschmeichelt haben und was auch immer. Jemand, der gedacht hat, ich würde diese Zeit viel lieber nutzen, um zu sitzen. Und damit hat er sich eigentlich auf einen Weg begeben, den man Mokusho nennt. Trübes Zen stillen Leuchtens. Ein Schimpfwort, ein Zen-Begriff für eine ganz bestimmte Art, mit dem eigenen Geist umzugehen. Nämlich deinen Geist ruhig zu stellen. Deinen Geist in einen Zustand zu bringen, wo er keinen Ärger mehr macht, kein Karma mehr produziert, vollkommen still ist und wo ich nicht leide. Jetzt mal abgesehen davon, dass das nur zeitweise funktioniert, also nicht durchgehend. Ist das auch der Zustand, der dazu führen kann, dass die Übung vollkommen stagniert? Das ist das, was im Vimalakirti Sutra oder in anderen Sutras den Shravakas, das heißt den ursprünglichen Schülern des Buddha, vorgeworfen wird. Sie haben einen bestimmten Zustand erreicht, das heißt, sie sind soweit Meister ihres Geistes geworden, dass sie diese ganzen negativen Sachen unterbinden können und sie bleiben da stehen. Sie frieren ihren Geist ein und weiter passiert nichts. Wenn man verstehen will, warum das so negativ betrachtet wird aus Zen-Sicht, hilft ein Modell. Und zwar das Modell des Alaya-Vijnanas. Die Vorstellung beim Alaya-Vijnana ist, dass das ein großes Feld ist, ein Acker sozusagen, ein Stück Land. Und in dieses Stück Land fallen Samen, beziehungsweise es sind auch welche drin, die irgendwann hochkommen. Und je nachdem, ob mein Erleben den Entstehungsbedingungen dieses Samens entspricht, wachsen diese Samen wieder zu neuen Bäumen oder sie bleiben in der Erde. Und solange das Karma nicht gereift ist, also so wird im Mahayana Karma beschrieben, das sind wirklich genau diese Samen, die im Alaya Vijnana Bewusstsein reifen. Solange diese Samen nicht reifen, verbleiben sie in der Erde ewig. Sie verschwinden nicht. Sie verschwinden nicht von selbst. Und schon gar nicht dadurch, dass ich meinen Geist still und leer halte. Das ist genauso wie mit Kartoffeln, die man in den Kartoffelkeller packt, wenn die kein Licht kriegen, bleiben die einfach die gleichen Kartoffeln, bis ich sie irgendwann einpflanze. Wenn ich meinen Geist vollständig ruhig stelle, dann bewirke ich, dass diese Samen nicht keimen. Die Pflanzen entstehen nicht. Aber sobald ich da wieder rauskomme und sobald wieder die Bedingungen da sind, aufgrund derer diese Samen reifen, kommen die auch wieder raus. Auch wenn ich 2 Jahre Geistesstillstand gehabt habe. Sie kommen dann wieder und nichts hat sich geändert. Ich bin genauso unfrei wie vorher. Deswegen ist es im Zen so wichtig, irgendwann vom Berg wieder runterzukommen. Der Weg auf den Berg ist eigentlich ein Weg, bei dem man lernt, Kontrolle über seinen eigenen Geist zu erlangen, zu einem gewissen Grad. Das ist die Geschichte vom Zähmen des Ochsen. Und früher hörte diese Geschichte da auf. Das heißt, man ist irgendwo oben auf dem Berg angekommen, alles unter Kontrolle, alles gut. Und damit war die Geschichte beendet. Und später ist man dann darauf gekommen, dass das zu kurz ist. Dass da noch etwas ganz Wichtiges fehlt. Und das Wichtige, was fehlt, ist eigentlich, dass diese Kontrolle eigentlich nur ein Mittel ist. Diese Geisteskontrolle, die zu üben sinnvoll ist, deswegen machen wir das auch, deswegen lernen und lehren wir Atemzählen oder solche Methoden, ist alles nur ein Mittel zum Zweck, um es uns zu ermöglichen, diese Samen herauskommen zu lassen, ohne dass wir irgendetwas damit machen. Der wirkliche freie Umgang mit dem Geist ist, das, was im Geist entsteht, was da aufkommt, leben zu lassen und zu gucken, wie es sich entwickelt und nichts damit zu machen. Das ist eigentlich auch das, die Herausforderung, wenn man versucht, Meditation zu lernen. Ne? Ein schönes Gleichnis ist immer, dass man halt eine Wasserschale hat, eine große Wasserschale in der Hand hält, ein bisschen Wellen und dann versucht man, diese Wellen zu beruhigen. Und als erstes versucht man halt irgendwelche Ausgleichsbewegungen zu machen. Und je mehr Ausgleichsbewegungen man macht, desto mehr verschlimmert man die Situation. Es gibt immer mehr Wellen, die sich überlagern und es wird nicht ruhig. Wenn ich es schaffe, einfach nur zuzuschauen, was die Wellen machen, und nichts damit zu tun, dann kommen diese Wellen von selbst in Ruhe. Alles, jede Aktivität, die ich unternehme, um diesen Prozess zu beschleunigen, verlangsamt ihn. Macht es kompliziert, macht es schwierig. Das heißt, es geht nicht darum, einen bestimmten leeren Geisteszustand zu erreichen, sondern es geht eigentlich darum, meinen Geist daran zu gewöhnen, sich selbst freizulassen, sich selbst zuzuschauen, wie er frei wird. Und das nicht in wenigen Momenten, während man meditiert, 25 Minuten am Tag oder 6 Stunden am Tag, sondern am besten dann, wann immer etwas auftaucht. Sobald etwas auftaucht, versuchen es sofort freizulassen. Und der Mensch, der Taguan diese Frage gestellt hat, hatte eigentlich den ganzen Tag Zeit zu üben. Er konnte die ganze Zeit, jedes Mal, wenn jemand bei ihm vorbeikam und sagte, Ehrwürdiger, konnte er feststellen, wie der Widerwille in ihm aufkam, wie diese ganze Gedankenkette hochkam, ich will das nicht. Ich möchte etwas anderes tun. Ich möchte, dass dieser Termin möglichst schnell vorbei ist. Ich möchte zurück auf mein Sitzkissen. All das konnte er sich jedes Mal angucken. Immer wieder die gleiche Pflanze übrigens. Jeden Tag. Jemand kommt, jemand stört mich. Ich möchte hier weg. Ich möchte endlich sitzen. Dann hört das auf. Und er konnte sich immer wieder angucken, wie diese Pflanze kommt. Immer wieder dieselbe Pflanze. So funktioniert Karma. Das ist ein Selbstreproduzieren einer Tätigkeit, das sich selbst immer wieder zum Samen setzt. Und zu erkennen, dass jeder Zoll Zeit ein Juwel ist, eine Gelegenheit zum Üben, würde diesem hohen Würdenträger die Möglichkeit geben, seine ganze Zeit zu nutzen, um zu üben und frei zu werden. Das heißt, das, wonach er sich immer gesehnt hat, die Zeit zum Üben, die er jetzt mit diesen Besuchen verplempern musste, hätte er die ganze Zeit gehabt. 24 Stunden am Tag. Nur Zeit zum Üben. Nur Befreiung. Statt sich daran festzuhalten, was die äußere Situation ist, was angenehm ist, was unangenehm ist, was er gerne hätte, und was die richtige formale Art wäre zu üben. Dieser Tag kommt nicht nochmal. Jeder Zoll Zeit ist ein Juwel von der Größe eines Bigfoots. Vielen Dank.